Ja, herzlich willkommen zur Episode 75 mittlerweile schon des LernOS on Air Podcasts. Ich habe heute den Alexander Mehlhammer zu Gast und wir werden über das Thema OKRs sprechen. Grüß dich erstmal, Alexander.
Hallo Simon, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du Zeit hast, gekommen bist. Wir hatten ja eigentlich schon für vor Weihnachten geplant, ne, für das Logbuch. Wir sind jetzt im Januar 2022, können uns natürlich nicht vor Ort treffen, weil immer noch Corona-Pandemie ist. Aber machen das natürlich remote. Und ich hatte dich mal angefragt, weil wir beide uns getroffen haben, da sprechen wir auch nachher noch drüber, im Kontext von OKRs, Objective and Key Results, und du ja da aktiv bist, da werden wir sicher auch noch ein bisschen mehr erfahren, was du da machst und was deine Erfahrungen sind. Aber ich mache das im Podcast immer erstmal so, dass die Zuhörenden kennenlernen, wer da überhaupt an der Strippe ist diesmal. Hab mir dazu dein LinkedIn-Profil mal angeschaut, daraus gesehen, dass du ursprünglich mal aus der Informatik kommst, aus der IT, Fachwirtschaftsinformatiker habe ich da gelesen, dann über verschiedene Stationen beim Daimler in Stuttgart eingestiegen bist, über, ich habe gelesen, Quality Information Officer, da würde mich dann auch interessieren, was das ist, weil das kannte ich so als Bezeichnung gar nicht. Und dann über die Schiene Agile Coach, DevOps-Ausbildungen, irgendwann mal zur Kombination agiler Coach und OKR-Champion gekommen bist. Und parallel dazu hast du auch noch dein eigenes Business gegründet mit der Agile Mind Consulting. Das ist so, was das LinkedIn-Profil verrät. Aber was gibt es denn da noch über dich zu wissen, was spannend wäre?
Also wahrscheinlich muss ich jetzt ein paar private Dinge erzählen, weil die dienstlichen hast du ja alle jetzt schon sauber abgehakt, so wie sie da auch gut aufgeführt sind. Also ich glaube, das Spannendste ist, dass ich aus Karl-Marx-Stadt komme. Das heißt jetzt Chemnitz, wenn man bei Google sozusagen nachschaut. Mhm. 84 geboren ist vielleicht nicht so spannend, aber trotzdem immer mal gut zu wissen, weil wir haben ja kein Bild und kein Video und so, damit man zumindest so eine grobe Vorstellung hat, vielleicht wie das Bild sich bei LinkedIn jetzt etwas auch verändert hat, weil das nicht mehr 100% aktuell ist.
Ja.
Und vielleicht als drittes Detail noch, ich bin ursprünglich wegen der Liebe nach Stuttgart gekommen.
Ah.
Und nicht wegen Daimler.
Okay, das ist auch wichtig, ja.
Also das war so eher die Frage dann, Freundin hergezogen seinerzeit und ich mir gedacht, Mensch, wie mache ich das mit meiner Miete? Und musste halt irgendwie einen Job haben und da habe ich halt mal angefangen, 2, 3 Bewerbungen bei Daimler zu schreiben und das hat dann irgendwie auch geklappt. Und bin ich irgendwie auch geblieben, obwohl es die Freundin nicht mehr gibt.
Also hast du die Liebe zum Schwabenland gefunden oder zumindest ausreichend, um dort zu bleiben.
Genau, ausreichend stark zu Daimler und ganz stark aber für die schwäbische Küche, ehrlich gesagt.
Und was ist denn unter diesem erste Station Quality Information Officer zu verstehen?
Das tatsächlich ist es ja bei Daimler die zweite Station, weil ich habe bei Financial Services damals angefangen als Business Analyst für Finanzprozesse, wie das damals hieß. Und die zweite Station war tatsächlich QIO, Quality Information Officer. Und am Ende ist es ein Stück weit ja, Qualitätsbeauftragte für Projektmanagement. Mhm. Klassisch ist seinerzeit natürlich ganz stark. Zeitlich reden wir über 2015, 16 so ein bisschen. Und da war Agile ja noch bei Daimler, glaube ich, aus meiner Sicht noch gar nicht vorhanden. Zumindest mit dem Stück IT-Blick, den ich die ganze Zeit habe. Und am Ende war halt übergeordnet geht es darum, dass die Projekte eben dem klassischen Wasserfallmodell an der Stelle gefolgt sind. Und da war die Aufgabe halt zu gucken, dass die Projektleiter ein Stück weit die richtigen Templates benutzen, dass sie sich Gedanken machen im Sinne, ne, eines Templates. Wofür ist das denn da? Was heißt denn dieses Template für mein Projekt? Brauche ich das? Wie viel brauche ich davon? Wen muss ich denn hier überhaupt einbinden? Also es geht einfach wirklich darum, dass Projekte gut ins Ziel kommen. Und mit Wasserfallprojekten wissen wir das, wenn die viele Millionen Budget haben, viele Jahre dauern sollen. Da ist eine ganze Menge Unschärfe drin und damals war halt der Glaube, naja, wenn man so ein bisschen mal sich Gedanken macht, was heißt es denn, Stakeholder zu haben? Was heißt es denn, nicht nur einen Org-Chart aufzumalen, sondern es tatsächlich auch so zu leben, dem Kunden dort einen Platz zu geben? Also einfach so ein paar Aspekte mal rausgegriffen, wo man mit dem Projekt, glaube ich, mal drüber sprechen kann. In einer Siloed Organization, wie das halt klassisch so ist in einem Konzern.
Ja, und über die Nähe dann quasi zu IT-Projekten und dann der Möglichkeit oder des Einstiegs von Daimler in das Agilitätsthema, bist du dann zum OKR, zum agilen Coach erstmal geworden oder wie war da der Übergang? Wie versteckt sein vom einen zum anderen?
Ah, das ist auch eine ganz spannende Geschichte eigentlich, denn in meiner Onboarding-Veranstaltung damals zu dem QIO-Job hat mir mein damaliger Chef schon gesagt, Alex, ist zwar schön, dass du da bist, aber wir schaffen die Rolle gerade ab.
Okay.
Auch nicht insofern, das war ganz, ganz tolle Anekdote eigentlich, weil da sitzt man halt so da und denkt sich, warum gleich der Wechsel jetzt? Also, naja, egal. Also auf jeden Fall war dann so nach dem halben Jahr, wo das dann doch, oder dreiviertel Jahr, was es noch gedauert hat, bis die Rolle denn tatsächlich abgeschafft war. Und meinem guten beraterischen Glauben, dem Projektleitern zu helfen, habe ich mir gedacht, naja, helfen ist immer gut, beraten ist gut. Und der Chef hat mir damals dann auch das Angebot gemacht, sagen, naja, du machst ja Projektmanagement und hast jetzt klassisch gemacht, wie sieht es mit agil aus? Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, trifft sich super, habe ich schon viel gelesen, klingt spannend, finde ich neugierig, habe ich keine Ahnung, deshalb mache ich das doch mal. Und da bin ich dann in so ein verrücktes Team gekommen, aus damaliger Sicht definitiv verrückt, aus heutiger Sicht sehr erstrebenswertes Team, wo wir einfach das einfach mal ausprobiert haben, wo wir versucht haben, in der IT damals Agilität anfassbar zu machen, den Leuten zu helfen im Übergang von einem Wasserfalldenken und Wasserfallprojekt hin zu agilen Projekt. Produkt würde man heute sagen, damals war das nicht so das Thema, wenngleich natürlich Projekt nicht Produkt ist, ja, aber so der Übergang zumindest mal. Und darüber habe ich das dann einfach jahrelang selber gelernt, am eigenen Leib gespürt, wie das mit der Agilität so ist. Also wie ist es? Primär mal schwierig, frustrierend, aber auch ganz spaßig, total kreativ schöpferisch, kontinuierlich liefernd, irgendwie energiegebend statt raubend. Also für mich war das in dem, wie ich sagte, verrückten Tiefen damals ein totales Geschenk. Also das waren meine besten Jahre, würde ich fast sagen, bisher in meiner Arbeitswelt. Und es ist natürlich die Frage, was macht so ein Team vielleicht einmalig? Und ich weiß nicht, damals war es wirklich jung und alt. Also wir hatten Leute kurz vor der Rente, aber auch frisch von der Uni. Wir hatten Männlein, Weiblein, zufällig gemischt, aber auf jeden Fall gemischt, was die Verteilung angeht. Wir hatten Doktoren und sozusagen einfach nur Gelernte dabei. Wir hatten
sehr diverses Team quasi.
Also sehr, sehr divers. Ich ziehe es halt gerade noch mit den Dimensionen auf, weil bei divers kriege ich ganz oft nur dann die Nachfrage, ja, Männlein, Weiblein, aber halt am Ende des Tages relativ unwichtig ist. Also wirklich ganz, ganz bunt intern, extern vielleicht noch als Dimension, vom Hintergrund irgendwie vom Psychologen über auch Ex-Geschäftsführer, die schon viele Jahre mal eine Firma hatten und dann zu Daimler gekommen. Also wirklich eine bunte Truppe. Aber mit so ein bisschen Vision und Mission und lass mal schauen, was wir so für Kompetenzen im Team haben und so ein bisschen, wie können wir das denn in ein fruchtvolles Ergebnis überführen, hat man sich da gut zusammengerauft und so über Scrum, Kanban, Scrumban, Lean Startup sozusagen verschiedene Dinge einfach erlebt und das da verinnerlicht. Und das ist natürlich immer im Probieren auch, das, was wir hier an Erfahrung machen im Kleinen, wie kann man das denn groß skalieren für die Organisation?
Und zum agilen Coach, wie bist du da dann gekommen? War das Learning by Doing auf dem Weg, den du beschrieben hast?
Das war Learning by Doing. Ja. Und dann habe ich am Ende bei Kraus & Partner 2019/20 noch eine Agile-Coach-Ausbildung gemacht. Kraus & Partner klingt jetzt zwar mehr wie Rechtsanwalt und Kanzlei irgendwie, aber das ist tatsächlich eine Beratung. Finde man bei Google ganz leicht. Die bieten so ein Ausbildungsprogramm an. Mit, glaube ich, 19 Tage oder sowas, immer so alle 6 bis 8 Wochen, so ein 3-4-Tage-Modulblock mit Hausaufgaben dazwischen oder Peer-Group-Arbeit. Echt gut gemacht. Und ich werde nicht bezahlt für die Werbung jetzt gerade. Einfach ein bisschen Überzeugung, weil ich dabei war und es gemacht habe. Und genau, das war so der Weg zum Agile Coach hin am Ende, dass man gesagt hat, komm, machen wir noch die Ausbildung, ein bisschen Handwerkszeug noch zu professionalisieren. Und jeder, der sich mit Agilität und oder Coaching beschäftigt hat, weiß, wie riesig diese Kiste ist. Und auch wenn man da 20 Tage Training kriegt, am Ende ist die Frage, was man davon anwendet und wie viel überhaupt aus der Riesenkiste in diesen 20 Tagen abgedeckt ist oder abgedeckt werden kann, weil es halt so unfassbar groß ist und kontinuierlich halt auch mehr wird.
Und der Weg dann in Richtung OKR, bist du darüber zugekommen? Das eine ist eher agiles Projektmanagement. Man stellt fest, man muss auch mit Zielen agiler umgehen und kommt dann ganz natürlich zu OKR. Oder war das eine Initiative bei euch, ein Programm bei euch?
Das war tatsächlich aus dem verrückten Team, wie ich es jetzt mehrfach schon genannt habe, die Frage einfach, Mensch, wir stolpern hier so in unseren Sprints oder irgendwelchen Scrumban-Iterationen so durch den Alltag, in Anführungszeichen. Kann man das irgendwie ein bisschen strukturierter, ein bisschen planvoller machen? Und da hat dann einer der Berater damals gesagt, Mensch, ich habe hier irgendwie wir sind jetzt gerade im Jahr 2017, gesagt, Mensch, ich habe irgendwie OKR und Google und das soll so super funktionieren, wollen wir das einfach mal ausprobieren? Und ja, so haben wir das dann halt einfach gemacht, erstmal spontan Jahres-OKRs aufgestellt.
Spannend. Na, da werden wir nachher sicher nochmal im Detail ein bisschen drüber sprechen. Parallel dazu, jetzt waren viele Daimler-Themen, bist du ja auch freiberuflich unterwegs, Agile Mind Consulting, hatte ich gesagt. Wie machst du das? Hast du so einen reduzierten Arbeitsvertrag und hast x Zeit pro Woche dann dafür? Oder wie machst du das und was machst du da auch?
Klassisch nebenberufliche Tätigkeit würde ich es einfach mal so in aller Kürze beantworten. Und am Ende ist natürlich so, Daimler Arbeitsvertrag sind jetzt nicht 45 Stunden, sondern eher 35. Und wenn man das ganz gut ausbalanciert, hat man einfach noch ein bisschen Zeit, um auf die 40 auszufüllen. Und wenn man das sauber anmeldet, spricht da in der Regel nichts dagegen. Und deshalb habe ich gesagt, Mensch, gucke ich mal, dass ich irgendwie ein bisschen mehr von draußen noch erfahre und schaue, was es da noch so gibt an anderen Menschen, anderen Firmen, anderen Problemen, anderen Herausforderungen, anderen Frameworks, Kontakten, was es einfach so gibt. Und habe eben gesagt, Mensch, versuche ich das praktisch im Nützlichen zu verbinden und habe meine Firma da in der Nebenberuflichkeit gegründet.
Oh, so schön.
Und das ist natürlich ein kleines, zartes Pflänzchen, ist irgendwie ein Hobby, würde ich fast schon sagen, weil es halt wirklich darum geht, einfach lernen, ja. Und also für mich, anderen helfen, besser zu werden, ist für mich ganz stark irgendwie echt durchs agile Mindset sozusagen getrieben, wo es halt hinweg vom Ego hin zum Teamerfolg oder zu einfach kostenlos teilen. Und es braucht halt einen Rahmen dafür.
Genau, und dass wir jetzt heute im Podcast zusammensitzen, liegt ja daran, dass ich so von meinen Interessen, ich hatte dir auch schon mal erzählt, wir haben diesen LernOS für Individuen-Leitfaden, wo wir so 4 Methoden eigentlich verschmolzen haben, um selbstgesteuertes Lernen zu fördern. Das ist so Scrum für so Lernsprints. Dann Getting Things Done von David Allen, da hatte ich mit dem Tobias schon mal eine Podcast-Episode gemacht dazu. Working Out Loud, um so Sachen offen zu teilen mit dem Netzwerk, Dinge von außen zu bekommen. Da hatte ich mit der Barbara von der Deutschen Bank schon mal einen Podcast gemacht. Und irgendwie OKR war bei mir noch so ein offenes Feld. Da hatten wir zwar vor 2 Jahren auf einer Veranstaltung schon mal jemand von WorkPath, der uns da so ein Intro gegeben hat, aber irgendwie dachte ich, das macht Sinn, damit jemand mal zu sprechen, der das auch im täglichen Geschäft tut. Und da war es eigentlich ganz gut, dass die Judith von der Telekom ja, was kann ich auch schon 2 Jahre her, ne, diesen übergreifenden OKR, firmenübergreifenden OKR-Austausch
ganz genau
ins Leben gerufen hat, wo wir uns in der Anfangszeit, glaube ich, sogar monatlich, jetzt mittlerweile das letzte Treffen, schon wieder ein Weilchen her, so eine Stunde getroffen haben und gesprochen haben, was wir so für Erfahrungen machen und wo so die Probleme liegen. Und da hatte ich dich dann einfach mal angehauen und gefragt, ob du nicht Lust hast. So kommst du dazu.
Ganz genau, ganz genau. Und es geht ja am Ende geht es ja um Teilen. Und das ist ja OKR ist ja ein Framework. Das heißt, es gibt kein Kochbuch dazu. Und das wiederum heißt, du kannst halt nicht einfach A plus B mit C und rühren und dann wird alles gut. Sondern das hat halt ganz viel mit den Menschen zu tun. Und dadurch ist halt das Schöne in diesen Communities immer, dass diese Feinheiten in der Anwendung eben einen echt großen Unterschied im Ergebnis machen können. Und ich komme da gerne mal zu Communities, genauso wie ich jetzt gerne zu deinem Podcast einfach mal komme und mit dir ein bisschen drüber spreche.
Genau, ich habe mir auch mal so überlegt, ich habe so 6, 7 so Themen, wo ich einfach mal deine Meinung ganz gern zu abfragen würde, weil wie du sagst, das fängt ja schon an, ne? Ist OKR ein Framework, ist es eine Methode, was ist es eigentlich, ist es ein Ansatz, dass wir uns da mal so ein bisschen vortasten. Und was ich immer ganz gern mache, ist zu sagen, man versucht erstmal die einzelnen Bestandteile zu definieren und zu sagen, OKR besteht ja aus Objective und Key Result oder Ziel- und Schlüsselergebnis. Im Deutschen kennt man es, glaube ich, weiß ich gar nicht, eher selten die Übersetzung. Aber vielleicht da mal eingestiegen, was sind denn diese 2 Dinge? Also Ziel ist ja, kommt in der Allgemeinsprache auch vor und Key Result auch. Also was ist da so der Kern, was tut man da eigentlich in OKR?
Die Übersetzung von Objectives als Ziele finde ich persönlich immer nicht ganz zutreffend. Mhm. Ich baue da immer gerne mal noch so einen Zwischenschritt ein, der einfach Zielzustand heißt. Weil am Ende ist es ja so, irgendwie irgendwo hinzuspringen, irgendwas rauszureiten, sondern das ist das Ziel jetzt. Das hilft ja erstmal nicht im Sinne Storytelling und warum eigentlich. Und deshalb wähle ich immer gerne den Anflug, dass ich versuche, irgendwie die Menschen, die OKR machen wollen, mir erstmal beschreiben zu lassen, was irgendwie vielleicht am Ende der Strategie rauskommt, was vielleicht am Ende des Jahres rauskommt, was vielleicht am Ende des Quartals rauskommt. Einfach mal ein Szenario zu beschreiben, damit es anfassbar wird für die Menschen, die dann vielleicht rund um den Tisch sitzen und zuhören. Weil ein Ziel alleine ist ja nur was Abstraktes. Ja, das hat sich einer überlegt und dann kann man das so intellektuell die Leute darauf einschwören, ja. Aber am Ende, das, was halt im Agilen so stark ist, ist halt das Commitment, die Selbstverpflichtung. Und das kriege ich halt nicht pur intellektuell hin, sondern ich brauche so ein bisschen die Emotionalität, die Gefühle. Es muss mich bewegen irgendwie, es muss mich ansprechen. Ich will es jetzt nicht unbedingt intrinsische Motivation nennen, wäre aber eine professionelle Erklärung dafür. Aber irgendwas, was bei mir resoniert, wo ich sage, ja, ey, das ist hübsch, das ist verheißungsvoll, es bewegt mich irgendwie, da habe ich Lust drauf. Und das kriege ich halt über so ein Szenario ganz gut eingefangen. Das Schwierige an so einer Szenariobeschreibung ist halt, ich muss es eben haben. Und wenn es mir als vielleicht Chef nicht klar ist, was ich wirklich erreichen will und ich kann es nicht beschreiben in so einem Szenario, dann wird es halt schwierig, dass die anderen freiwillig da einchecken und sagen, ja, begeistert mich, habe ich Lust drauf, klingt nicht nur sinnvoll, sondern es gibt mir auch was. Mhm. Und eine Herausforderung.
Das heißt, du siehst es begrifflich ähnlich wie den Begriff Vision, also ein Zustand unserer Welt in Zukunft, und da ist Objective näher dran als an dem, was man vielleicht klassischerweise als Ziel in der Übersetzung verstehen würde.
Es muss halt bei OKR durch die eigentlich aus meiner Sicht Quartalslogik, wenn man es mal nur OKR nimmt und nichts dran baut wie Moles oder sowas, dann ist halt sowas Quartalsmäßiges, wo jeder weiß, oh, das sind 12 Wochen, vielleicht sind es irgendwie 13 oder 11, aber es ist irgendwie, ja, die Zahl 12 ist nicht groß, da weiß jeder, von jetzt ist es irgendwie hinter Ostern, ne? Wir sind jetzt Januar 22, hattest du gesagt, da wird es halt April 22, das ist nicht weit weg. Und da wird er halt erwarten, viele Zuhörer dann einfach eine Detailtiefe. Ne? Also es ist nicht ganz so abstrakt wie eine Vision. Ich muss da wirklich schon was bieten. Das ist so, ich weiß nicht, einfaches Beispiel. Ich weiß nicht, man bäckt irgendwie ein Brot. Und man überlegt sich halt, das ist ein einfaches Beispiel, ganz bewusst einfach. Ja, und OKR ist für komplexe Themen. Aber um es zu verdeutlichen, ja, der Geruch zum Beispiel. Ich sehe, wie die Farbe sich ändert vom Teig. Ich kann vielleicht beschreiben, wie der Teig von der Schüssel in die Backform reinfließt oder wie die Butter vielleicht dann schmilzt, ja, und wie das jetzt anfühlt, also wirklich so Sinne, das macht, also 5 Sinne haben wir ja als Menschen und das macht halt Szenarios so gut, ja. Das macht Leute wirklich, bringt die zum Connecten einfach.
Okay, und der Key Results Teil, wie steht der dann dazu?
Was vielleicht dann noch aus dem Zielzustand, muss mich halt Aspekte rausgreifen, ja, also es ist selten so, das sind ja Facetten, ja, verschiedene Menschen beim Zuhören, da resoniert dann was und dann fragen die nach, es gibt irgendwie einen Dialog. Da muss man ja halt gucken, auf was man sich einigt. Das heißt, ich starte von dem Zielzustand, muss dann erst gucken, was die konkreten Dinge sind im Sinne eines Objectives, was ich halt angehen will. Und das, die Key Results dann, also Schlüsselergebnisse hattest du es ja genannt, sind halt die Dinge, die wir gemeinsam als Team, was eben dann am Objective arbeitet, in Form dieser Key Results eben liefert. Ja, wir messen uns selbst und versuchen das, was wir eben tun, um diesen Zustand zu erreichen, nach 3 Monaten oder wenn es vielleicht ein Mole ist, nach einem Jahr oder, eben tun. Also das Thema Messbarkeit steht da ganz sehr im Vordergrund für mich. Das Thema, das müssen wir selbst tun, also wir selbst heißt die am Tisch sitzen, die das jetzt hier vereinbaren. Genau, das sind so für mich die wichtigsten 2.
Also das selber ist auch ein Unterschied zu klassischem Zielmanagement. Da hört man ja oft von diesen smarten Zielen, ne, wo das Ziel messbar sein soll. Ich glaube, bei OKRs, das Objective oder der Zielzustand, der soll bewusst, so wie du es formuliert hast, eher attraktiv, eher qualitativ sein. Und die Key Results sind dann die messbaren Dinge. Ist das richtig?
Genau so ist das. Okay. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Quartal habe, mein O vereinbart, ich habe irgendwie 3, 4 Key Results dazu vereinbart und ich komme nämlich zur Schlussfolgerung, ja, die Key Results sind alle irgendwie, ist jetzt ein kein schönes Beispiel, aber es sind jetzt alle zu 125% erfüllt, dann kann es trotzdem sein, dass das Objective halt nicht erfüllt ist. Es kann sein, es sollte natürlich nicht so sein, es muss nicht sein, aber es kann sein. Und die Chance, würde ich sogar sagen, ist relativ hoch in der Regel, weil Zukunft vorhersagen ist halt eine schwierige Geschichte. Und in 3 Monaten können halt auch viele Änderungen passieren, im Großen wie im Kleinen, sodass es da immer eine gewisse Streuung dabei geben muss.
Jetzt hast du vorhin ja von eurem verrückten Team gesprochen, wo ihr euch mit OKRs beschäftigt habt. Ich denke gerade mal zurück, es gibt ja von Rick Lau von Google Ventures diese Präsentation von OKRs auf dem Google-Kanal. Da werden so ganz alte Folien gezeigt von Intel noch. Und da sieht man, dass dort sozusagen der Gedanke war, über die verschiedenen Ebenen zu koppeln, also OKRs auf organisationaler Ebene zu machen, OKRs auf Teamebene zu machen und auf individueller Ebene zu machen. Das ist, was mich auch angesprochen hat, weil in LernOS wir genau diese 3 Ebenen koppeln wollen. Bei dem, was ich so lese, habe ich immer den Eindruck, diese individuelle Ebene scheint in der OKR-Community gar nicht so im Fokus zu stehen, sondern es geht meist um die Ebenen Organisation und Team. Wie siehst du denn das, diesen Einsatz von OKR? Also wer in welcher Granularität definiert sich OKRs auf Quartalsbasis?
Also ich hatte ja vor, keine Ahnung, 5 Minuten oder sowas auch über die am Tisch sitzen, gesprochen. Und für mich ist OKR wirklich ein klassisches Team-Ding. Aber Team heißt für mich halt wirklich, das sind die um den Tisch herumsitzen. Und dabei ist es eben egal, ob das jetzt, was weiß ich, irgendwie der Chef von 10.000 Menschen ist mit seiner nächsten Reporting-Line. Es ist egal, ob das jetzt irgendwie der Chief Product Owner mit irgendwie 20 Product Ownern ist. Ja, es geht wirklich immer nur das Team, die am Tisch sitzen. Es ist vollkommen in irgendeiner Form Hierarchie unabhängig, egal ob es jetzt eine formelle oder eine informelle ist. Und damit habe ich eigentlich schon beantwortet jetzt, individuell kann man machen. Also wenn ich mich jetzt entscheide, ich mache mir ein OKR für die nächsten 3 Monate, was irgendwie, keine Ahnung, Szenario, bin mit der Freundin gerade getrennt zum Beispiel, das ist jetzt nicht so, aber Szenario, und ich will halt sagen, Mensch, ich brauche da einen Booster jetzt in meiner Beziehungsarbeit und ich mache mir da halt ein Objective mit 3 Key Results. Kann ich machen, prima. Aber für mich ist das Thema OKR wirklich, um das Thema Team zu befeuern. Ja, wir gemeinsam arbeiten an etwas. Weil das, was im Agilen halt wirklich im Mittelpunkt steht, ist das Team. Mhm. Und es ist nun mal ein agiles Framework aus meiner Sicht. Ich weiß, man kann es auch als Management-Tool sozusagen verwenden, aber das ist nicht das, was ich tue. Ich benutze es hochgradig agil aus meiner Sicht. Und genau deshalb geht es halt wirklich Power to the Teams, Teams first, wie auch immer man es nennen will. Aber für mich ist wirklich dieses Gemeinsame im Vordergrund. Weil wenn man überlegt, Daimler, klassische Kultur, da gibt es halt schon ganz viele Dinge, die in einer gewachsenen Struktur eben da sind, wie Reporting, wie KPI, wie Beförderungssysteme, die sich um Egos kümmern, etc. etc. Für mich deshalb wirklich Team ganz zentral.
Das heißt, da wo klassische Strategie-Zielmanagement auch eher top-down läuft und dann so ähnlich, wie du vorhin gesagt hast, Projekte im Wasserfall so von Vision, Ziel, Strategie von oben nach unten dekliniert werden, würdest du da sagen, es geht eher vom Team aus, dadurch, dass man so OKRs dann transparent macht, andere Teams, die vielleicht sehen oder ein Geschäftsbereich, die sieht, geht dann vielleicht so gegenläufig auch eine Kopplung nach oben, muss aber gar nicht, zumindest in eurem Kontext jetzt.
Also Transparenz, ganz wirklich richtig, richtig wichtig. Also die Sets müssen alle irgendwo verfügbar sein, damit ich nachgucken kann, entweder visuell über irgendeinen Baum, der sich einfach abbildet und aufbaut, so wie die Ziele halt abgeleitet sind, aus Objective in ein anderes Objective, aus vielleicht einem Key Result in ein anderes Objective, je nachdem, wie die Kreativität der Menschen sozusagen das Ding aufbaut. Und um Zielkonflikte aufzulösen, um Redundanzen zu beheben, brauche ich halt einfach diese Transparenz. Und den Tool brauche ich halt dann über die Größe zum Skalieren. Ist, glaube ich, auch klar.
Da kommen wir auch nachher nochmal drauf, auf dieses, wie dokumentiere ich und brauche ich Tools oder reichen Standard, okay. Standardmittel. Ich würde ganz gern, weil diese Übersicht finde ich eigentlich ganz gut, die es auf der Google-Seite gibt, da stellen wir den Link auch in die Shownotes dann rein, die haben mal so Kriterien definiert, die gute OKRs erfüllen. Mal da mal jetzt nicht jedes einzeln, aber mal so durch einige durchgehen. Da steht zum Beispiel drauf, dass Ziele also Objectives, muss ich ja wahrscheinlich fast umformulieren in der Übersetzung, anspruchsvoll sind und sich etwas unbequem anfühlen, dass Schlüsselergebnisse von 0 bis 1 messbar sind und dass ein optimaler Grad der Zielerreichung, du hast von, glaube ich, 125% gesagt, aber da steht, optimaler Grad der Zielerreichung ist 60-70%. Mhm. Wenn man ständig 100% erreicht, ist das ein Indikator dafür, dass die gesteckten Ziele nicht ambitioniert genug sind. Ne? Das finde ich schon mal ein spannender Ansatz, ne? Einen Weg zu finden.
Deshalb hatte ich ja bei mir auch gesagt, die 125% sind nicht gut.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wir können natürlich gerne auch kurz über ambitionierte Ziele sprechen.
Ja, genau. Also genau, dieses unbequem anfühlen und ambitionierte Ziele, da gibt es dann auch so Begriffe wie Roofshot Goals und Moonshot Goals. Also wie geht man da ran bei diesem Stecken von Zielen? Was ist da wichtig?
Also das ist natürlich immer eine Frage, wo man herkommt. Ja, wenn ich jetzt im Startup arbeite, irgendwie mit 10 Leuten und die sind alle meine Buddies und wir haben jetzt schon 3-mal Visionsarbeit gemacht und es ist halt alles klar, weil wir jeden Tag aufeinander hängen und wir wirklich dort, keine Ahnung, persönlich investiert sind, finanziell investiert sind, etc. etc., dann habe ich halt andere Themen, wie wenn ich jetzt in einem Konzern wie Daimler arbeite. Und ich habe vorhin gesagt, OKR als ein agiles Framework hat ganz viel Kulturarbeit zu tun, weil es davon abhängt, wie die Menschen das Framework eben einsetzen. Und typischerweise in Konzernen, wo ich halt Reporting habe, und es gibt auch ganz viele Gründe, warum Reporting gut ist und man es braucht. Es führt aber eben auch dazu, dass wenn es viel Reporting oder ein hartes Reporting gibt, dass Menschen potenziell nicht so mutig sind. Warum? Weil einfach die Frage immer kommt, warum hast du denn die Zahlen nicht erreicht? Und wenn halt 3-mal mutige Ziele gesteckt haben, 3-mal nicht erreicht worden sind, 3-mal zum Nachsitzen sozusagen beim Chef antreten mussten, dann hinterlässt das einfach Spuren in der Persönlichkeit. Und genau deshalb ist es in Corporates aus meiner Sicht echt schwierig, ambitionierte Ziele sozusagen nicht aufzudrücken, sondern Leute ermutigen, weil die Erfahrung ist halt die Erfahrung. Und deshalb rege ich das gern an, dass Leute ruhig mal drüber nachdenken können, was für eine Zahl, die sie dann halt sagen, sich unangenehm anfühlt. Also wirklich dieses dieses Einatmen, dieses dieses Bauchgefühl sozusagen, das zu konservieren. Ja? Wenn einer spontan irgendwie eine 10 gibt als Zahl, als Anzahl für ein Key Result und das kommt wirklich aus der Pistole geschossen, ganz spontan, dann weiß man, wahrscheinlich im Kopf schon kurz das Netzwerk abgeklappert, irgendwie 3 E-Mails mental schon geschrieben, also einfach im Kopf schon einen Plan gemacht, um dann mit einer konservativen Schätzung rauszugehen, um dann überzuerfüllen. Aber das ist ja nicht das, was OKR eigentlich will, ist aber getrieben durch die Kultur, die halt in Konzernen typischerweise vorherrscht. Und Leute dann zu zwingen, wenn die sagen, ey, 10, und man sagt, dann machst du mal besser 20, das ermuntert ja nicht, weil wer ist denn der OKR-Coach zum Beispiel, das so zu overrulen? Und deshalb ist es für mich echt optional, ambitionierte Ziele. Die Menschen müssen sich sicher fühlen, dass sie das tun können, ohne dass irgendwas danach passiert, wenn sie es nicht erreichen. Und das ist jetzt der Link zu den 60-70% von Google. Denn es passiert natürlich auch, dass manchmal Key Results nur mit 20% dastehen. Da darf natürlich dann im Umkehrschluss auch nichts passieren. Weil aus meiner Sicht wichtig ist, dass das Team einfach alles gegeben hat. Ja, die haben maximal darüber nachgedacht, was neue Lösungen sind, was bessere Lösungen sind, was schlankere Prozesse sind, was bessere Tools sind, etc. etc. Und wenn sie am Ende halt 20% in Zahlen sind, so what, dann ist es so. Wichtig ist doch, dass die Menschen sich reingehängt haben. Und das kann, und Motivation, Risikobereitschaft, Geschäftssinn, das kann es alles nicht wirklich messen. Geht nur über Sekundärindikatoren und dann Langzeitbetrachtung von KPIs und so weiter und so fort. Aber die Motivation ist halt das, was wichtig ist.
Ich finde auch diese Denke bei den ambitionierten Zielen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, zu den Moonshot Goals zu sagen, in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, wie kann ich denn irgendwas um 1 oder 2 Größenordnungen verbessern, zwingt mich das, aus meinen bisherigen Lösungsansätzen rauszugehen. Ne, da hat man dann nicht mehr, indem man 2 Stunden mehr Zeit einsetzt oder so, kann man dann das Ziel erreichen, sondern es zwingt mich drüber nachzudenken, was muss ich strukturell verändern, was kann ich automatisieren, was kann ich digitalisieren, was kann ich jemand ganz anderes machen lassen. Und das, damit wird es ein totaler Innovationstreiber, finde ich. Ne? Deswegen finde ich diesen Ansatz zu sagen, man steckt sich bewusst Ziele, wo man sagt, das ist völlig okay, wenn man das nicht ganz erreicht, eigentlich so vom von der Leistungskultur, die da draus entsteht, ziemlich cool.
Muss man halt auch wieder aufpassen, ne? Also wenn man es agil sieht, ne, eins der agilen Prinzipien sagt, du musst deine Geschwindigkeit unendlich lang aufrechterhalten. Das heißt, Leistungskultur ja, Burnout-Kultur nein. Also das ist an der Stelle halt ein Grad, dem, wo man aufpassen muss, dass man nicht irgendwie abrutscht. Und das andere ist halt, in einer Siloed-Organisation wie bei Daimler, dann bin ich halt tendenziell nicht abhängig. Ja, ich habe einfach, bin immer ein Teil von dem Prozess und dann verlässt es irgendwie und geht durch die Hierarchie und in andere Silos und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Denken in neuen Lösungen, selbst wenn ich den Gedankenraum öffne und mit Post-it an der Wand einfach mal was schnell hinbaue, ist realistisch umzusetzen, die Chance ist halt relativ klein, weil der Wertstrom halt einfach wirklich kreuz und quer durch die Firma irgendwie geht und da ganz viel Zeug dran hängt, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Darf man auch immer nicht vergessen.
Das passt auch gut zu dem letzten Kriterium aus der Google-Liste, was ich gerne noch ansprechen würde und dich fragen würde. Da steht, in Organisationen dienen OKRs nicht zur Leistungsbeurteilung. Also es ist explizit nicht was, wovon irgendwie variables Gehalt abhängen sollte oder irgendwie Bonus genau. Für ein Team. Muss man sich das so vorstellen, dass das ein System ist, was dann völlig neben bestehenden Zielvereinbarungssystemen und so weiter steht?
Naja, wenn es nicht nebensteht, dann wäre ja immer die Frage, wie kriegt man erstmal das Bestehende so weg, holter die Polter, Big Bang, funktioniert ja selten, außer ich bin vielleicht jetzt ein 10-Mann-Startup, wo noch nichts dranhängt. Und für mich ist nochmal dann die Konsequenz aus dem Team heraus. Wenn ich anfange, einen persönlichen Bonus irgendwo dran zu hängen, dann werden doch natürlich die Menschen, direkt das Team und die Orientierung am Team und die Gemeinschaft sind direkt wieder vergessen, weil es durch Geld korrumpiert wird und ihr persönlicher Vorteil, also das Ego, dann ein Stück weit im Vordergrund steht.
Könnte aber ein Teambonus auch sein, aber auch das würde ich sagen, sollte man nicht machen in OKR, oder?
Das wollte ich gerade sagen, wenn man sozusagen jetzt den Teambonus ausschüttet, löst das Problem auch nicht, weil entweder tue ich es dann gleich verteilen oder ich tue wieder gönnerhaft verteilen, bin dann aber auch wieder in so einer, ja, in so einem Missgunst-Neid-Modus drin. Warum hat er jetzt 3 Euro mehr gekriegt wie ich? Ich habe aber doch 2-mal mehr Kaffee gekauft. Also will ich auch nicht. Wenn ich das dann weiter aufbohre mit mit radikaler Gehaltstransparenz, könnte das funktionieren. Da habe ich aber überhaupt keinen Erfahrungsschatz. Also da werde ich nicht drüber spekulieren über die Effekte da drin. Das heißt, meine Antwort ist, OKR ist immer ohne Geld. Es geht wirklich nur ein Stück weit ums gute Gefühl, ums Teambuilding, um das gemeinsam nach den Sternen greifen.
Ja. Steht dann neben der Welt von individuellen Zielvereinbarungen, Teamzielvereinbarungen, aber auch KPIs hast du vorhin genannt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Teil von dem Prozess bin, habe ich Kernprozessindikatoren oder Leistungsindikatoren, aber auch da, klar, irgendwie werden die OKRs vielleicht was damit zu tun haben, aber da gibt es auch keine systematische Kopplung zwischen den zwei Welten.
Genau, das ist das Wichtige, keine systematische Kopplung. Im Idealfall ist natürlich schon so, dass ich jetzt mit meinen OKR irgendeinen positiven Impact habe und in der Langzeitbetrachtung wird sich das vielleicht auch in irgendeinem KPI niederschlagen. Aber ich behaupte, dass es ganz schwierig ist, diese Ursache-Wirkungsketten, ja, von meinem OKR in Team A mit einem OKR in Team B und C, und das hat resultiert in 1% dort. Und aufzuschreiben, irgendwie in so einer Siloed-Organisation, dass wir jetzt 1% mehr Umsatz machen, ist, glaube ich, auch nicht wirklich zielstrebend, weil was machen die Leute dann?
Genau. Verlassen wir die Kriterienliste mal. Ich knüpfe mal an einem Wort an, was du vorhin gesagt hast, wo sich der eine oder andere vielleicht gedacht hat, was bedeutet das, nämlich Moles. Du hattest ja vorhin gesprochen, OKRs macht man so im 3-Monats-Takt, schaut 3 Monate voraus, reflektiert die dann. Meistens gibt es ja außenrum nochmal so einen übergeordneten Rahmen, in den das eingebettet ist. Man liest Begriffe wie eben diese Moles, diese Midterm-Goals oder auch OKR-Zyklen, die dann so ähnlich aussehen wie so Scrum-Zyklen mit Planning und Retrospektive. Wie ist denn so der Über-Unter-Umbau rund um jetzt so ein einzelnes OKR für ein Quartal?
Also, klassischer Anflug von OKR ist ja immer, dass man sagt, okay, man hat eine Strategiepyramide und die geht halt ganz oben in der Spitze los mit Vision, dann kommt vielleicht sowas wie eine Mission oder vielleicht kommt noch eine Strategie, das ist abhängig, was für Zeiten, also in Jahren ich da zum Beispiel dranhänge, und am Ende muss ich halt die große Unternehmensvision, Mission, Strategie irgendwie runterbrechen, mal auf meinen Bereich oder meine Abteilung oder mein Team, einfach was mein Beitrag sozusagen aus dem großen Ganzen ist. Und damit bin ich aber, wenn ich es eben dann Teamstrategie zum Beispiel, bin ich ja wahrscheinlich immer noch vom Kontext her kleiner, von der Menge an Zeit immer noch 2, 3, vielleicht sogar mehr Jahre. Kommt drauf an. Und um dann sozusagen zu runterzukommen von 2, 3 Jahren auf Quartalen, das ist halt eine ziemliche Denkleistung. Weil ich muss halt erstmal die Komplexität, die in der Strategie halt drinsteht, steckt, einfach verstehen. Dann muss ich irgendwie eine Fantasie darüber kriegen, wie wahrscheinlich das irgendwie ist. Dann muss ich es irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Also das ist ein ziemlicher Handstand intellektuell. Und deshalb diese Zwischenebene Moles, die halt sagt, naja, irgendwie so 6, 9, 12 Monate, nochmal so ein Zwischenschritt, Zwischenstrategie als eben mehrjährig und OKR als 3-Monats-Ding. Na, also damit der Sprung nicht so riesig ist, nochmal was, wo man so eine Zwischenlandung machen kann. Und dann ist es halt so, dass ich mir eben, ne, wenn wir annehmen, das Mole ist ein Jahr gültig, dann gucke ich mir halt immer jedes Quartal an, was ich erreicht habe. Du hast es gerade gesagt, im Sinne eines OKR-Zyklus. Im Review gucke ich mir halt an, was bedeuten die Zahlen, die wir erreicht haben. In der Retrospektive im OKR-Sinne gucke ich quartalszeitig, wie die Zusammenarbeit war, die uns zu den Zahlen geführt hat, um dann halt als Input aufs Mole zu gucken und das neue Planning zu starten. Und dann kann es ja so sein, keine Ahnung, wenn das Mole jetzt 3 Quartale schon da ist, wird es vielleicht mal Zeit, darüber nachzudenken, das neu zu machen. Vielleicht ist das aber auch der Denkanstoß zu sagen, Mensch, die Strategie ist jetzt eigentlich schon über 2 Jahre alt, ist die eigentlich noch so gültig? Was passiert denn draußen im Wettbewerb? Ja, es sind nur Denkanstoße, also Quellen der Inspiration.
Und wie muss man sich das bei euch dann ganz konkret vorstellen? Ich weiß noch, in den Intel-Folien, da ist so ein recht komplexer Jahreskalender, wann sich wer wie mit beschäftigt. So mal ganz praktisch gesprochen auf Teamebene, setzt ihr euch am Anfang vom Quartal oder am Ende von einem Quartal hin, macht 1, 2 Stunden Retrospektive und ein paar Stunden Planning, schreibt es dann auf, macht ihr monatliche Treffen. Also wie ist das so im Kalender des Teams verankert, der OKR-Prozess über ein Jahr?
Ich würde gerne nochmal einen Satz zu Teams verwenden.
Klar.
Einfach damit wir das wirklich klar haben. Also ich zum Beispiel, ich bin ja in einem Teil der IT tätig. Der Mensch, der potenziell der gesagt hat, Alex, du bist jetzt OKR-Master, der ist weltweit für 2000 Menschen verantwortlich. Und mit dem seinem Top-Leadership-Team zum Beispiel, ja, also der für die 2000 und entlang der Hierarchie, die nächsten, keine Ahnung, 8 Leute oder wer da die Direct Reports sind, mit dem seinem Team, ja, ich verstehe die auch als ein Team. Also es ist vollkommen hierarchieunabhängig, meine Betrachtung daran, auch wenn ich bei Daimler entlang der Hierarchie skaliere. Mit denen zum Beispiel habe ich jetzt vor Weihnachten Review, Retro gemacht für das Q4 21 und ich habe jetzt am Mittwoch, heute ist ja Freitag, mit denen das Planning für das Q1 gemacht. Also bewusst entzerrt, damit natürlich irgendwie ein sauberer Abschluss ist, dann Weihnachten, Neujahr und jetzt geht's neu los. Und das natürlich dann auch nicht in der ersten Woche, weil wer soll denn da zuhören, wenn die das Planning gemacht haben, das OKR jetzt sozusagen fertig ist, und dann sozusagen es verkündet wird, weil es ist ja ein Stück weit das oberste OKR-Set jetzt gerade für meine Hemisphäre, ohne dass man die Daimler-Struktur genau verstehen muss. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn es von der Strategie abgeleitet ist, dass Menschen dort andocken und sagen, Mensch, wenn das jetzt gerade wichtig ist, dann orientiere ich mich doch daran.
Ja, das heißt klassisch quasi zum Ende, ähnlich wie bei einem Projekt, man sieht so ein Quartal wie ein Projekt, was das Ziel, ein bestimmtes Ziel verfolgt. Am Ende dieses Projekts, also Ende des Quartals, mache ich eine Retro für dieses Quartal und beim Start in das neue Quartal mache ich ein Planning für das laufende.
Ganz genau. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit Moles, denn das war ja eigentlich unser Absprungpunkt, dann ist es halt so, die Moles sind für die ganze Organisation eigentlich gedacht. Ja, das ist die übergeordnete Orientierung. Und wenn man das dann kombiniert und wenn man das in die Mitte stellt und dann die ganzen Teams in einem Kreis außen drum platziert, dann würde sich auch dieses Top-Leadership-Team aus den Moles was rausgreifen und ihre Interpretation mit ihrem persönlichen, ne, das, was sie halt als Team tun können, um an den Moles zu arbeiten, in OKRs formulieren. Und ich habe das bewusst jetzt gerade als Kreis versucht darzustellen, weil es halt, und da sind wir auch bei einem Framework und nicht nur einem Kochbuch, es hängt halt davon ab, was für Menschen ich im Team habe. Ja? Persönlichkeiten, Fähigkeiten, Erfahrungen, Weltsicht. Alles Mögliche fließt ja dort mit ein. Und das ist halt genau diese besondere Perspektive, die darüber Rechnung getragen wird. Halt ein Angebot ist. Ja, also ich habe auch zum Beispiel Teams, die einfach schon gesagt haben, also ich nehme mir dieses Jahr überhaupt, also dieses Quartal gar nichts von der Strategie, weil bei mir einfach die Hütte brennt. Ja, ich stehe im Wald, ich muss mir erstmal einen Feuerwehrschlauch irgendwie bauen oder einen Helikopter oder sowas, um überhaupt wieder einen Boden zu sehen. Und wenn dann noch einer kommt und mir sagt, mach mal Strategie jetzt, dann melde ich ja einfach Burnout an, erledigt. Also das ist auch in meinem Sinne total in Ordnung. Es muss nur eine bewusste Entscheidung sein.
Ja, sehr gut, ja. Nach sozusagen feingranularer, also innerhalb jetzt dieses Quartals, gibt es da dann auch nochmal einen monatlichen Termin oder zweiwöchentlich oder wöchentlich? Wahrscheinlich ja nicht wie bei Scrum so tägliche Stand-ups, wenn
das Zeitraum täglich ist. Also wenn ich tägliche Abstimmungen im Kontext OKR brauche, dann ist es zwar gut, dass ich aufgeschrieben habe, was die Leute dann tun sollen, aber es ist halt nicht OKR. Also OKR ist ja nicht zum Task-Tracking gedacht. Deshalb, bei Google steht, glaube ich, auch in deiner Liste Weekly drin.
Ja, das ich kam, sag glaube immer, aus dem Workpass-Zyklus. Ich weiß gar nicht, ob bei Google, ob da überhaupt ein Takt drin stand.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo das jetzt alles herkommt, aber am Ende OKR, State of the Art 2021, 2022, sagt halt, du hast einen Update-Termin und ob der dann weekly oder zweiwöchentlich stattfindet, da bin ich dann persönlich nicht so wählerisch. Ich sage immer, es muss zum Team passen, es muss irgendwie in eine bestehende Struktur integriert werden. Und ich sage aber auch, dass monatlich, also wenn nur der monatliche Abstimmungsbedarf oder der Update-Bedarf besteht, dann ist das für mich ein Indikator, dass die OKRs nicht richtig aufgeschrieben sind. Weil es geht ja darum, zusammen an etwas zu arbeiten. Und monatlich ist so losgelöst, dass es dann ganz stark in Richtung wahrscheinlich Status-Tracking, Reporting geht.
Also wöchentlich oder zweiwöchentlich wird eine Empfehlung.
Aus der genau. Auch also immer so mit dem, es muss halt zum Team passen. Ja.
Ja.
Und da muss man vielleicht doch mal in Zeitzonen noch denken, da muss man vielleicht doch mal den Kontext des Teams berücksichtigen, wie viel Agilität dort wirklich drinsteckt. Ja, wenn die halt Scrum machen, ist das für die überhaupt kein Problem, sich wöchentlich da in die Augen zu gucken. Wenn die jetzt ein Wasserfallprojekt machen, wo ich Meilensteine habe, wo sowieso irgendwie ein Korsett und wenig Spielraum herrscht, dann ist es vielleicht dreiwöchentlich, keine Ahnung, muss man mal gucken.
Naja, ist ja immer ganz gut, wenn man so eine Art Standardempfehlung hat und dann aber weiß, wenn es für einen selber nicht passt oder sich nicht gut anfühlt, kann man es anpassen.
Also hat halt den Grund, also Agilität lebt halt über Kurzzyklichkeit. Und wenn ich halt wöchentlich mache, bin ich relativ kurzzyklig. Und je länger es halt wird, desto weniger kurzzyklig ist es logischerweise. Und damit ist der Zusammenhang, das Zusammengehörigkeitsgefühl wird da immer loser. Und damit bin ich halt dann nicht mehr bei der Teamorientierung, sondern jeder macht seins.
Kommen wir mal noch zu einem anderen Aspekt. Du hast vorhin gesagt, OKR ist ein Framework, ein agiles Framework. Da gibt es ja auch einige andere. Man denkt an sowas wie Safe oder Less oder Spotify-Modell. Wie steht denn OKR zu solchen Frameworks? Gibt es da welche, wo OKR eingebettet ist und einfach dann das Modul Zielmanagement übernimmt? Sind es konkurrierende Ansätze? Wie siehst du das?
Also die drei, die du genannt hast, sind ja wirklich Organisationsformen und OKR organisiert ja nichts, weil es ja nichts vorschreibt in irgendwie über Teams oder Teamgrößen oder irgendwelche Abhängigkeiten oder Hierarchien. OKR ist ja einfach nur ein Angebot, um in einer agilen Art und Weise über was Gemeinschaftliches in der Zukunft nachzudenken. Das heißt, das kann man wahrscheinlich überall gut dazu bauen und Safe 5 zum Beispiel hat ja auch spricht ja ganz konkret über PI-Objectives zum Beispiel. Das heißt, da ist es ja schon ein Stück weit auf Wortebene integriert. Und es ist nun mal halt eine Safe-Eigenheit, dass alles, was irgendwie en vogue ist, integriert wird. Insofern, ja, ich meine, let's face it, ja, so ist es ja nun mal. Und ich sage nicht, ich bewerte das ja nicht, ich sage nur, so ist es halt irgendwie. Und Safe sagt aber auch, Teamagilität ist das Entscheidende. Genauso wie halt Transparenz und Fokus, ohne dass ich jetzt über die Safe-Werte da schwadronieren will. Das kann man alles online gut nachlesen. Aber OKR kann man zu allen Dingen gut anwenden und auch in einer klassischen Struktur, wie bei Daimler, kann ich das zum Beispiel tun. Und das Spannende ist halt das, was es mit den Menschen dann logischerweise macht, weil die überwundern sich dann halt immer, was machen wir denn hier eigentlich? Aber das ist halt gut, um mal das Bestehende in Frage zu stellen und eben eine Transformation persönlich zu erleben, weil Transformation heißt ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwie eine Batterie anstatt einem Verbrennungsmotor verwende. Auch die organisatorische, strukturelle, prozessuale Transformation einer Firma und die Art, wie wir einfach zusammenarbeiten. Und die ist halt in dem klassischen Umfeld ganz anders ausgeprägt, wie das in dem agilen Umfeld ist. Und das einfach zu erleben über OKR, ist halt auch ein Angebot, ja, weil das, was bei mir klar ist, ist es freiwillig. Nur weil halt der oberste Chef das jetzt in meinem Falle macht, was ich vorhin gesagt habe, der für 2000 weltweit verantwortlich ist, heißt das nicht, dass es alle anderen Organisationen auch machen. Also es gibt da keinen Rolloutplan oder einen Implementierungsplan, weil das bedient ja nur wieder die klassischen Muster von Reporting, Grünmelden, Melone. Also macht irgendwie keiner, wird trotzdem grün gemeldet zum Beispiel. Überhaupt mal das Grün zu melden ist Unsinn. Sondern wirklich zu überlegen, Mensch, was habe ich vielleicht für ein Problem? Und wie kann mir OKR dabei helfen, das Problem zu lösen? Und sowas wie Orientierungslosigkeit, sowas wie, worum geht es denn uns eigentlich hier, die jetzt gerade am Tisch sitzen, das mal zu thematisieren, ist, glaube ich, eine ganz spannende Teamaufgabe. Und Team meine ich wieder einfach nur Menschen, die mit dem Tisch sitzen, unabhängig von Hierarchie, unabhängig von
Organigramm. Ja. Genau, dann würde ich dich gern nochmal zu einem Thema fragen. Wir machen bei uns sehr lange OKR schon, aber was das Tooling oder die Dokumentation angeht, sehr hemdsärmelig. Die standen früher einfach in dem Wiki. Heute stehen die in dem OneNote und zum Teil gibt es einen Microsoft Planner dazu, also eher so Kanban-Board-artiges Ding, wo dann Sachen drin sind entlang der Quartale. Es gibt aber ja auch eine ganze Phalanx von Tools, die sich so nennen, dass sie speziell OKR-Tools sind. Kann man sich auch ein paar Links in die Shownotes noch reinpacken, falls sich die jemand anschauen will. Wie stehst du denn dazu oder wie machst du das, wie macht ihr das bei euch? Reicht mir Papier und Bleistift? Brauche ich was Elektronisches oder brauche ich gar so ein spezialisiertes OKR-Tool?
Also am Ende, wenn man es wieder aus der agilen Brille heraus anfliegt, dann braucht man erstmal kein Tool. Weil dann mache ich einfach das, was sinnvoll ist und das, was ich habe, weil wichtig ist, dass ich schnell beginne. Und wenn du deshalb sagst, naja, Papier und Bleistift, super, habe ich früher genauso gemacht. Jetzt haben wir halt leider Covid immer noch. Das heißt, wahrscheinlich wird es sich sehr stark verlagern in Richtung, was du auch gerade gesagt hast. OneNote, MS Planner, irgendwelche Teams-Kanäle wegen mir, irgendwelche Trello-Boards, also irgendeine Form, wo die Leute halt sich remote zusammen telefonieren und den aktuellen Stand abbilden. Ist auch das, was ich bisher bei Daimler immer promote, weil es muss halt zum Teamkontext passen. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, das ist die OKR-Software der Wahl, dann habe ich ja wieder alle Bedürfnisse wegstandardisiert und darum geht es ja aber einfach nicht. Es geht darum, das etwas zu finden und damit auch einen Update-Modus, der für das Team passt. Das ist das eine. Dann ist es natürlich auch so, wenn man mal bei Google einfach eingibt, OKR-Tool, dann kann ich sagen, zumindest für die Zeit, wo ich das gemacht habe, einmal die Woche, in 19, dann hat sich wöchentlich das Suchergebnis geändert, weil die Tools einfach, keine Ahnung, wie Unkraut aus dem Boden wachsen. Und wenn meiner Erfahrung nach kann man die Tools halt, die professionellen Tools in drei Kategorien einteilen, weil es mittlerweile ein Riesenmarkt. Deshalb hocken da auch endlos viele Leute drauf, die sagen, ich will ein Stück Kuchen haben. Hast du halt die Tools, die aus dem Projektmanagement kommen, die halt eher so aus der Projektmanagement, Task-Tracking, Überblick, Kontrollecke kommen. Und die sagen, hey, lass mal noch mit Ziele ranflanschen, irgendwie ist das da alles der gleiche Brei. Dann habe ich eine zweite Ecke, die aus HR kommt. Das ist halt das Thema dann, ne? Performance-Management, irgendwie Geld, Feedback, irgendwie so, das kommt da ganz stark mit rein.
Vereinbarungseck dann quasi, ja.
Ganz genau, ganz genau. Aber halt persönlich, ne? Ja, also das ist eine persönliche Ecke, die dann gegebenenfalls manchmal noch Teams mit reinnehmen. Und das dritte, die dritte Kategorie ist dann da, wo auch Workpath, was du vorhin schon mal genannt hattest, mit reingehören, die halt echt einfach in Anführungszeichen aus OKR herausgucken und dann vielleicht trotzdem einen Absprung in Richtung HR machen, ne, Thema Feedback, Thema auch vielleicht Bewertung mit Smileys und so weiter, nicht Geld, aber auch irgendeine Form von Feedback und gleichzeitig aber auch vielleicht ein bisschen Projektsteuerung mit reinbringen, weil am Ende des Tages, es geht ja immer um Produkte, die ins Ziel kommen. Und agil hat ja auch nichts zu tun mit in der Wiese sitzen, klatschen, sondern erfordert total viel Disziplin. Das heißt, das ist alles richtig. Ich persönlich bin gerade damit beschäftigt, DDM Hub bei Daimler einzuführen. Also können wir vielleicht auch in die Shownotes mit reinmachen. Und auch ja. Nein, ich habe keinen Provisionsvertrag mit der Firma. Wir haben auch mit Workpath mal gesprochen, mit dem Johannes, der ist Geschäftsführer dort. Und jedes Tool hat halt den Grund, dass es ist, wie es ist. Und da muss man sich halt mal alle angucken, die es zu einem gewissen Zeitpunkt gibt, die bewerten und dann zu seiner Entscheidung kommen. Und ich habe das halt 2019/20 ganz, nee, oder doch? Naja, ich verliere gerade einen Überblick zeitlich mit Corona, irgendwie alles Homeoffice jedenfalls. Ich habe das wirklich mal ein halbes Jahr gemacht und irgendwie 20 Tools mal auch näher angeschaut. Teilweise ist es haarsträubend, weil da kommen halt zum Beispiel, so ein Tool aus den USA zum Beispiel, da hat man den Einlog-Status des Teams gesehen auf einer Heatmap. Ja, genau.
Man freut sich auf die Gespräche mit Betriebsrat beispielsweise.
Ich sag einfach nur, das sind mal so ein paar einfach Anekdoten, ja. Oder wenn Leute dann sozusagen ihre Key Results in Jira abbilden und dann dort Tasks fest verknüpfen und an Menschen zuweisen. Und wie gesagt, diese beiden Beispiele einfach nur mal an den 12 agilen Prinzipien und dem Manifest einfach mal gemappt und das mal vielleicht wirken lassen oder nachlesen. Und dann gibt's halt, wie gesagt, die Kategorie der OKR-Tools, da gehört halt jetzt GTM Hub und WorkPath mit rein, die einfach nur sagen, hey, wir bieten euch eine Maske, um die Sachen einzugeben, wir bieten euch an, dass ihr die miteinander verknüpft, wir bieten euch eine Darstellungsform an und bauen dann vielleicht noch ein bisschen Feedback rein, bauen dann vielleicht noch irgendwie einen kleinen Design-Score mit rein, bauen dann vielleicht noch eine Whiteboard-Funktion mit rein. Also irgendwas immer vom Blickwinkel, um das Thema OKR ein bisschen geschmeidiger zu machen, aber es ist ja auch ein Prozess. Und da die Hürden zu nehmen, genau, das ist mal so Tool.
Würdest aber auch sagen, wenn jetzt jemand Interesse hat, mit OKR anzufangen, dass man kein Tool hat, sollte einen auf keinen Fall aufhalten. Papier und Bleistift in digitaler Variante reicht auch in Corona-Zeit, um damit zu starten. Und vielleicht später mal brauche ich dann ein Tool.
Ganz genau. Also ich meine, es gibt ja nicht grundlos das Sprichwort, a fool with a tool is still a fool.
Genau.
Und das ist wirklich, das passt im OKR-Kontext genau, weil es ist denn wichtig. Ein Tool zwingt mich nur wieder in den Prozess rein. Aber die Frage ist ja, erstmal muss ich verstehen und wissen, warum der Prozess überhaupt ist, wie er ist, wofür welcher Bestandteil da ist. Denn dafür gibt es einen Prozess, das ist ja kein Selbstzweck. Und dann kann ich im Kontext Skalierung, wenn ich also 5 Teams, 10 Teams, 100, keine Ahnung, 1000 Teams habe und sage, naja, eine gewisse Durchgängigkeit wünsche ich mir und ich sage bewusst wünschen, Agilität, Freiwilligkeit, Angebotsorientierung und so weiter und so fort im Hinterkopf haben, dann macht ein Tool Sinn, aber eben auch erst dann nur.
Dann würde ich sagen, biegen wir so langsam Richtung Zielgerade ein. Was mich natürlich noch interessiert, ist mal so der Blick in die Praxis. Daimler ist ja, glaube ich, so knapp 300.000 Mitarbeitende groß.
Vielleicht 290 sind wir aber, ja.
290, okay. Mal mit der Brille mal in den Konzern geschaut. Was würdest du denn sagen, wie, weiß nicht, ob man etabliert sagen kann oder wie verbreitet ist sowas wie OKR? Bei agilem Projektmanagement wie Scrum ist ja auch so. Da gibt es wahrscheinlich Bereiche in der IT, die arbeiten da schon Jahre, vielleicht ja ein Jahrzehnt damit. Andere haben vielleicht den Begriff noch nicht gehört. Also wie ist da so der Stand heute und vielleicht auch, was ist deine Prognose, wie sich das weiterentwickelt? Wird das ein Massenphänomen? Ist das ein Nischenthema? Wie siehst du da Status quo und Zukunft von OKRs?
Ist natürlich schwierig, jetzt mich als Einzelperson eine Aussage treffen zu wollen über 290.000 Menschen, wie die arbeiten. Aber zumindest mal für das, ich meine, OKR ist relativ neu. Ich glaube deshalb, die glorreichen, also wir sind jetzt, glaube ich, gerade so in der Phase der Ernüchterung, denn wenn man jetzt zum Beispiel auch mit ein paar Tool-Anbietern mal spricht, relativ viele Implementierungen scheitern einfach, wenn ich es nur übers Tool mache. Das heißt, es gehört ganz viel anderes noch mit dazu. Und ich hatte ja vorhin schon mal sowas wie Kultur und Prozesse und Autonomie und Struktur, Führung, so einfach, um noch ein paar Buzzwords mit reinzubringen. Das heißt, OKR kann gut helfen, wenn ich wirklich die Power in die Teams verlagern will und die Kreativität anzapfen. Wenn ich es als Management-Tool verwende, dann wird es nicht gut werden. Und das natürlich genau mit den zwei Beispielen habe ich auch so ein bisschen das Dilemma jetzt wahrscheinlich von jedem anderen größeren Konzern auch aufgemacht. Man braucht Vergangenheit, um Zukunft zu gestalten, ja, aber die Vergangenheit steht halt manchmal auch ein bisschen im Weg. Und damit ist, glaube ich, genug gesagt in dem Punkt. Ich arbeite an OKR, ich versuche es agil weiterhin einzuführen und halte es mit den Menschen am Laufen, die es eben wollen. Aber wirklich zu sagen, wie groß es irgendwann mal wird, ob es das Dominierende wird, ob es irgendwie doch mal individuell wird oder höher, größer, schneller, weiter, keine Ahnung. Es treibt mich auf jeden Fall an, ich habe Spaß dran und deshalb mache ich jedenfalls weiter, solange bis einer sagt, hör auf.
Du hast ja mit dem Begriff Phase der Ernüchterung, weiß nicht, ob du ihn bewusst aus diesem aus dieser Veränderungskurve gewählt hast. Da kommt man ja von so einem Berg der überzogenen Erwartungen ins Tal der Ernüchterungen, um dann irgendwann mal auf der Plattform der Produktivität oder wie das rechts heißt, zu landen. Und das ist ja auch ein Indikator, wo du implizit damit sagst, du glaubst schon, OKR ist hier, um zu bleiben. Also wo man jetzt nicht damit rechnet, in 2-3 Jahren spricht da überhaupt niemand mehr davon.
Es ist halt wie immer, ja. Also wenn ich nur einen Hammer in meiner Hand habe, dann sieht das alles wie ein Nagel aus. Und OKR wurde halt vor 2 Jahren gehypt als die Patrone, die gegen, weiß ich nicht, Aliens, Zombies, Tiere, keine Ahnung, gegen alles hilft.
Pandemien,
ja, aber das ist es halt nicht. Und deshalb vielleicht das noch als ein Tipp. Ich knete mit Teams ganz oft das, warum eigentlich OKR? Weil es ist ja ein Prozess, es ist Aufwand, es braucht Mitwirkungspflichten von vielen Beteiligten, damit es funktioniert. Und deshalb dieses Warum, ne? Das, ich hatte es vorhin gesagt, zum Beispiel Orientierungslosigkeit. Ich hatte es gesagt, vielleicht auch eine Form von Teambuilding. Das sind Dinge, wo OKR helfen kann, aber es kann halt jetzt nicht, es macht keinen Sinn, OKR wahrscheinlich am Band einzusetzen, weil da einfach andere Dinge wichtig sind und es schlichtweg dort keinen Nutzen entfalten kann. Das heißt, warum sollte ich es dort einsetzen?
Zum Abschluss noch so ein paar Tipps für Quellen von dir, wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist. Was empfiehlst du denn da an Menschen, denen man auf Twitter oder LinkedIn folgen kann? Gibt es ein Buch, was man gelesen haben muss? Du hast vorhin mal gesagt, 2021 State of the Art OKR. Anders als bei Scrum gibt es ja keinen Guide, wo man das nachlesen kann. Links, Communities, Veranstaltungen. Also wo kann man tiefer bohren?
Ist natürlich eine gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe, also auf jeden Fall würde ich sagen, sind es mal nicht Bücher. Viele Leute erzählen immer über das John Doe Buch. Das ist meine Hand, also das Weiße, Measure What Matters. Da sage ich immer, wenn man lesen lernen will, dann hat man früher die Fibel geguckt. Wenn man OKR lernen will, kann man das Buch lesen, aber für mehr eben auch nicht, weil es halt 2016 gedruckt ist und wie immer, alles was agil ist, ist irgendwie schnelllebig. Das heißt, die Action geht irgendwie in Blogs ab. Und Blogs, die ich ganz gut finde, wo es vielleicht auch den einen oder anderen ja Guide gibt, der jetzt nicht Ultimate, Mega, Super Duper OKR für Dummies ist, wäre für mich zum Beispiel die Christina Wodke, die ja auch bei Google ganz massiv mitwirkt oder mitgewirkt hat. Die hat auch ein paar Bücher geschrieben und bloggt wie eine Verrückte. Felipe Castro finde ich persönlich ganz gut. Und ansonsten würde ich aber, bevor man sich wirklich mit OKR an sich beschäftigt, wirklich vorrangig mit agiler Kultur mich beschäftigen. Weil ganz vieles, was, wenn es in agil gut läuft, wird in OKR ein Selbstläufer. Weil wirklich die Menschen und das, wie die etwas benutzen, den Unterschied macht. Und nicht, ob ich wöchentliche oder zweiwöchentliche, wie, also Update-Sessions habe, ob ich ein Planning mache, wie kurz oder lang das ist. Es ist wirklich dieses Verständnis von Agilität und diese 12 Prinzipien, die es halt gibt, verbunden mit den Grundsätzen aus dem Manifest. Das ist das, wo man reingucken kann und muss. Und ansonsten halt so klassische Bücher, ich weiß nicht, wer es groß aufziehen will, von Laloux, Reinventing Organizations zum Beispiel, oder New Work Needs Inner Work, um einfach mal 2 zu nennen, die mir jetzt spontan einfallen. Alles, was irgendwie mit Persönlichkeit und Kultur zu tun hat, das macht den Unterschied.
Sehr gut, da haben wir einen ganzen Haufen Food for Thought zum Abschluss. Ja, Alexander, dann bleibt mir dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast zu kommen und von deinem reichen Erfahrungsschatz zu berichten. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg auf der weiteren Reise. Vielleicht machen wir ja eine Wiederholung in 2-3 Jahren und schauen mal, wie das Plateau der Produktivität aussieht.
Ja, natürlich wird das großartig sein und das wird ein Riesenplateau.
Sehr gut. Alles klar, dann schönes Wochenende dir und bis in Bälde.
Dankeschön, Simon. Tschüss.
Ciao.